Hallo, wir sind Daniel und Gregor und nach fast einem Jahr Pandemie dachten wir uns, es ist Zeit für einen weiteren Podcast. Das ist genau das, was wir jetzt alle brauchen. Endlich mal was komplett Neues. Dazu ein kecker Name und eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich Geschichten on Demand. Die Möglichkeit, geschriebenes Wort für alle hörbar zu machen.
In unserem eigenen kleinen Studio in Berlin lesen wir, alles befreundete professionelle SprecherInnen, Geschichten ein und geben ihnen auf unserer Plattform eine Bühne. Dabei ist das Genre egal. Unser Wunsch ist, AutorInnen, deren Texte vielleicht noch nicht einmal veröffentlicht wurden, eine Möglichkeit zu geben, gehört zu werden und somit die verschiedensten Eindrücke und Welten dieser Tage erlebbar zu machen. Um euch ein Gefühl zu geben, wie das Ganze am Schluss aussehen wird, fangen wir einfach mal an. Danach seid ihr dran. Schickt uns gerne eure eigenen Kurzgeschichten an staubundleere@gmail.com und ihr bekommt die Möglichkeit, diese in einer der nächsten Folgen zu hören.
Wir freuen uns auf eure Einsendungen. Das Ganze schaut dann ungefähr so aus. Ihr schickt uns eure Texte, wir lesen jeden einzelnen Text und wählen dann jeweils einen für den kommenden Monat aus. Dann kontaktieren wir euch und fragen euch ein bisschen ab zu eurer Person, zu den Geschichten selbst und bereiten eventuell ein Nachgespräch vor. Dann würden wir hier in dem Studio eure Texte aufnehmen und sie anschließend eben auf dieser Plattform hochladen.
Folgt uns auch gerne auf Instagram, @staubundleere. Und wie gesagt, die Einsendungsadresse für eure Mails oder Anregungen, Wünsche, Kritiken ist staubundleere@gmail.com. Wie bereits von Daniel erwähnt, stammt die erste Geschichte aus eigenen Reihen. Daniel Noel Fleischmann, neben mir sitzend, ist 27 Jahre alt, geboren in Nürnberg und arbeitet als freischaffender Schauspieler, Regisseur und Autor in Berlin. Seine Kurzgeschichte, die heutige Kurzgeschichte, trägt den Titel Goodbye, My Love und wurde im Herbst 2019 erstmals verfasst. Nachzulesen ist sie auch auf der Literaturplattform nu-online.net, auf der er in regelmäßigen Abständen seine Kurzgeschichten, Gedichte und andere Texte veröffentlicht. Daniel, erzähl uns doch mal etwas über deine Arbeit.
Nein. Ich weigere mich, das werde ich nicht tun. Über meine Arbeit jetzt von Goodbye, My Love? Oder
über deine Arbeit, also im Prinzip über deine Arbeit generell als Schriftsteller, als Autor, vielleicht aber auch, wenn du möchtest, über deine Freischaffenheit und dann vielleicht auch nochmal über Goodbye, My Love im Speziellen, wobei wir da vielleicht danach nochmal drüber reden.
Mhm. Genau, also so die ersten Gedichte habe ich mit 16 verfasst, ziemlich aus dem Nichts heraus. Und damals sind dann wahnsinnig viele entstanden, also ungefähr am Tag immer so 3 bis 5 Stück. Meine Schwester und ich haben dann einen Roman zusammengeschrieben, der heißt C wie Zukunft. Der hat beim Literaturwettbewerb den ersten Platz in der Kategorie Roman gewonnen. Im selben Jahr habe ich mich auch getraut, über einen Verlag on Demand sozusagen meinen ersten Band, Gedichtband zu veröffentlichen, der heißt B3 Süd. Und im Jahr drauf, 2013, hatte ich einen Berliner Verlag gefunden, der Woll Verlag, der hat dann meinen zweiten Gedichtband veröffentlicht. Genau. Und dann gab es noch einen dritten, den habe ich privat während der Uni verlegt. Und genau, die Kurzgeschichte an sich, also ich schreibe eigentlich kaum Kurzgeschichten, aber das war etwas, da bin ich eines Tages aufgewacht und habe tatsächlich die komplette Geschichte fast in einem Rutsch runtergeschrieben. Und die war dadurch motiviert eben, dass es in der Zeit vermehrt, oder mir ist es jedenfalls vermehrt aufgefallen, dass im Radio berichtet wurde von Angriffen gegen Homosexuelle, vor allem in Berlin. Und genau, diese Kurzgeschichte war dann wie eine Art Umgang damit zu finden, sage ich mal. Genau. Und jetzt hört ihr sie hier.
Bevor wir allerdings loslegen, noch eine Triggerwarnung. Die nachfolgende Geschichte enthält Trigger wie Gewalt, Diskriminierungserfahrungen oder weitere. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte seid also achtsam, wenn das bei euch der Fall ist.
Goodbye, my love. Träume von einem Krokodil. Man wirft mir vor, dass ich das Krokodil gefickt hätte. Ich kann mich nicht daran erinnern, ein Krokodil gefickt zu haben. Dann wache ich auf und schaue mir an, was dieses Tier im Schlaf bedeutet. So ganz schlau werde ich aus diesem Zustand nicht. Werde ich nie mehr werden, nicht wahr? Kann nur hoffen, dass ich auch diese Nacht wieder vergessen werde. Dieses nicht da sein. Wo war ich gerade? Wo bist du? Geliebtes Du. Nur ein Traum. Ist unser Leben nur mein Traum gewesen? Goodbye, my love. Mit meinen verklebten Augen schleiche ich mich dann in die Küche. Kaffee, etwas Milch, der Rest vom Rest. Lieblingsradiosender, also seiner. Ich kann nicht mehr hören. Keine Musik, nichts. Nicht einmal meinen Gedanken kann ich noch zuhören. Sie schweben mir nur an den tauben Ohren vorbei. Ein kaltes Gesicht mit leer starrenden, vertrockneten Schwellaugen. Sie haben wieder einen Schwulen zusammengeschlagen. Radio aus. Genug Stimmen für einen Tag. Jetzt schon wieder genug. Spring endlich. Das wird nicht mehr schön. Du wirst nie wieder lachen. Wenn ich ans Außen denke, wird mir so schlecht, dass ich die Kaffeesäure in meine zittrigen Hände spucken möchte. Aber das war die letzte Milch. Also schlucken. Runterschlucken, schluck es runter. Bitte schalt mir den Tag aus, der gerade erst begonnen hat. Hör auf zu schlagen, Herz. Lass uns los. Nein, nicht springen. Nicht dem Wahnsinn nachgeben. Auch heute nicht. Noch einen Tag leben. Noch einmal Ungleichgewicht. Beruhig dich, bitte. Versuch dir nicht weh zu tun. Goodbye, my love. Kaltes Wasser gegen diesen niedergeschlagenen Körper. Diese verstorbenen Augen müssen aufwachen. Überall riecht es nach Kotze, außer in meiner Wohnung. Da bin ich mir sicher. Ich putze sie jeden Tag. Ich kann Unordnung nicht ertragen. Klar, das kam von meiner Mutter. Aber jetzt kommt es von mir. Jetzt ist die Scheiße in mir drin. Die gelebte, gelernte, die gedachte Scheiße. Dafür hasse ich sie. Aber ich lasse sie trotzdem in mir weiterleben. Diese Zerrissenheit tut mir jede Sekunde weh. Ich habe sehr starke Schmerzen, aber ich weiß nicht, wen ich anrufen soll. Ich weiß nicht, wer mir helfen kann, wenn ich töten möchte. Wenn ich sie in mir doch ablegen und beerdigen könnte. Aber ich tue es nicht. Warum nicht? Ich glaube, ich weiß nicht wie. Wie werde ich meine Geschichte los? Kein Ritual, kein Zauberspruch, kein Heilstein, keine Kirche. Nicht einmal Alkohol hat geholfen. Dabei schwören alle auf Alkohol. Goodbye, my love. Ich öffne einen Bildband und verstehe überhaupt nichts mehr. Die Farben, die Formen, nichts. Alles ein Fragezeichen. Innen, außen. Die Namen kenne ich allesamt nicht. Ich kenne nur meinen eigenen. Ich kenne auch nur meinen Geburtstag. Ich kenne auch nur mein eigenes Autokennzeichen. Das ist nämlich eine Mischung aus Namen und Geburtstag. Ich gratuliere anderen, wenn ich es muss oder mich mein Handy daran erinnert. Ich bin ein sogenannter unglücklicher Mensch. Steht jedenfalls als Testergebnis in der Zeitschrift über Glück, die ich abonniert habe. Schweineteuer das alles. Ach, dieses Scheißgeld. Goodbye, my love. Lohnt sich das? Wer in mir hat den Hass erfunden? Bin ich wirklich das geworden, was ich werden könnte oder sollte? Handle ich in deinem Namen, Leben? Nicht mehr diskutieren. Machen. Anpacken. Gleichzeitig wäre ich am liebsten schon Teil einer zukünftigen Generation. Wenn doch die ganzen alten Leute schon tot wären. Die sagen, sie seien das Volk. Als hätten die irgendwas mit mir zu tun. Ich bin nichts. Ich kann niemand für euch sein. Tut mir nicht leid. Alles in dieser Welt ist eine Lüge. Eigentlich will ich nur noch schlafen. Mit meinem Freund. In unserem Bett. Für immer. Der ist aber gerade allein und träumt vielleicht. Vielleicht von mir. Vielleicht träumt er aber auch von dir. Goodbye, my love. Ich habe mir gerade eine dritte Tasse Kaffee eingeschenkt. Ich muss irgendwas schmecken. Meine Zunge ist Staub. Ich kann nur noch durch den Mund atmen. Dann eben das Batteriekonzentrat unverdünnt in den unterernährten Körper kippen. Mein Dasein schmeckt widerlich, aber ohne Kaffee würden die Zigaretten auch widerlich schmecken. So geht immerhin eines von beiden erträglicher. Ich schwitze ganz schön. Die zwei Gifte machen mich sehr nervös, aber ich kann das Schlafzimmer nicht mehr betreten. Ich glaube, ich weine zu oft. Nur noch Selbstgespräche und Panikattacken. Angst vor dem Tod und gleichzeitig die Sehnsucht danach. Das war meine Woche. Machen. Anpacken. Und alles, was ich brauche, liegt im Flur. Wenn der wüsste. Wenn ich wüsste. Ist das wirklich mein Körper? Woran denke ich gerade? Wie wird das nächste Stückchen Leben aussehen in diesem Gewaltenstrom? Ich bin die Kanalratte und neben mir schwimmt die ganze Menschenscheiße. Glaubst du, ich lüge dich an? Stehe vor dem Spiegel und würde mir gern die Haare abrasieren oder irgend sowas. Mir die Haut aufritzen. Oder einen Finger abtrennen. Ich schaue mir in die Augen und bete zu Gott. Bitte lass mich wieder fühlen. Oder bring mich endlich um. Aber Gott schweigt. Immer noch. Okay. Goodbye, my love. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen hässlichen Baseballschläger mal wirklich gebrauchen könnte, denke ich mir jedenfalls, während ich diesen mit Hilfe eines Hammers in der Küche mit Nägeln versehe. Im Hintergrund läuft One Direction. Das Lied erzählt das, was es erzählen kann, zu denen, die eh nichts anderes verstehen würden. Ich liebe die Sänger aber trotzdem alle. Das ist so schön, dass es dem Herzen auf eine gute Art und Weise wehtut. Da mag man das Leben kurz wieder. Oder man vermisst es, nicht? Diese Erzählung vom guten Leben auf der Welt. Ich lächle meinen Totschläger stolz an. Im Hintergrund die Boys, die nach ihren Prinzessinnen schreien. Life. Und die Girls, keine von denen eine Prinzessin, schreien zurück und One Direction grinst erregt. Gaia ist eine Lesbe mit saudummen Söhnen aus erster Ehe. Keiner hört mich. Ich werde euren Parolen auch nicht länger zuhören. Ich will nichts mehr hören. Niemand will mehr irgendwas hören. Lasst uns still werden. Ganz still. Shh. Goodbye, my love. Ich rufe meine Eltern an und frage sie, was das alles damals sollte. So als Abschiedsversuch. Was Besseres war mir nicht eingefallen. Sie weinen und wissen nicht, wovon ich rede, wenn ich ihnen von dem Drogenabgrund erzähle, vor dem jeder unserer Familienmitglieder stand und letztendlich hineingefallen war. Ich höre doch, dass er betrunken ist. Ich kann sie nicht mehr beschützen. Die Beschimpfungen spare ich mir diesmal. Dann fragt sie mich, was denn da Schönes im Hintergrund läuft. Mir fehlen die Worte. Klar, das ist jetzt wichtig. Dass er im Koma liegt, ist ihr egal. Ich lege einfach auf. Goodbye, my love. Ich steige in eine Karre to go. Meine Wut würde sonst auffallen. So etwas merken Tiere. Manche Menschen auch. Eine Waffe macht die Angelegenheit nicht zwingend einfacher. Außerdem muss ich immer wieder anfangen zu weinen. Zu pressen. Ich weiß nicht, was da noch rauskommt. Ich sehe es ja nicht von außen, aber es tut mir sehr weh. Kopfgewitter. Große Angst und Verzweiflung macht sich breit. Machen. Anpacken. Schicke Gegend. Hier soll der wohnen. Wieso denn so wütend, Herr Bürger? Sie haben es doch ziemlich schön hier. Sind wohl den Luxus gewohnt. Ja. So sind wir hier. Wir, ist doch falsch. Du gehörst nicht zu mir, Herr König. Wir leben fortan wie frisch Getrennte. Es herrscht doch Krieg zwischen uns. Schon immer. Wer hat angefangen? Wer hört auf? Vielleicht siehst du das auch noch gar nicht als Problem. Heute aber wird sich deine Welt verändern. In Sachen Liebe mache ich keine Unterschiede. Wen liebt man mehr? Wen weniger? Oder woran einen Unterschied erkennen? Als ich dich das frage, brüllst du nur durchs Telefon. Wer ich sei, was ich getan hätte und so weiter. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Die Frage war, wenn du sagst, das ist keine Liebe, sondern eine Krankheit oder Perversion oder Fehlerziehung oder Teufel, und dann nimmst du mir das weg, dann will ich dir natürlich beweisen, dass er meine große Liebe war. Ich meine, ist das so schwer zu verstehen? Ich will ja, dass auch meine Gefühle gesellschaftlich von so Leuten wie dir anerkannt werden. Sonst wiederholt sich das ja auf ewig und dreht sich nur im Kreis, du Dummerchen. Wie aber soll ich dir und den anderen das je beweisen, wenn es doch Gefühle sind? Und so kam ich eben drauf. Machen. Anpacken. Taten sprechen lassen. So wie du. Und aus diesem Grund erschlage ich jetzt deine Frau und dein Kind. Er schreit dann noch ein bisschen rum. Heult natürlich. Im Hintergrund hört man schon Aufruhr. Was ist denn los? Alles in Ordnung? Ich lass ihn dabei sein. Mal schauen, wie lange er es aushält. Ich habe es damals nur kurz ausgehalten, bis ich selbst ohnmächtig geworden bin. Ich sehe, wie er auf meinen Freund einschlägt. Der hat schon fast kein Gesicht mehr. Weil sich zwei Hände berührt hatten. Deswegen hat er jetzt kein Gesicht mehr. Schläft seit Tagen. Wegen unserer Hände. Von jedem eine. Als wir uns noch halten konnten. Unser reicher Wutbürger und seine versoffene Bande. Danke für euren Hass. Ich klingle an seiner Haustür. Er hört es noch am Telefon. Bitte nicht. Halt dein verdammtes Maul. Nochmal. Ding dong. Dann laufen Schritte auf mich zu. Machen. Anpacken. Ich sage kein Wort. Taten sprechen. Tür geht auf, ganz hübschen Sohn hat er eigentlich. Ich sehe ihn an. Er fällt in den Flur. Kein Schrei. Nur ein dumpfer Körper und ein Gummistiefelsprung in eine frische Matschpfütze am Waldrand. Danach sehe ich seine Frau an. Noch ein Sprung. Menschenmatsch. Sie fällt in die Küche. Natürlich sind sie zu Hause gewesen. Haben ihn erwartet, mich empfangen. Goodbye, blöde Nazi-Bande. Schläger und Handy schmeiße ich in den Fluss nebenan. Eh nur eine Frage der Zeit, bis sie mich finden und für immer einsperren. War es das wert? Ja. Goodbye, my love. Der Plan ändert sich. Ich will ihn sehen. Wohin geht so einer, wenn er seine Lieben verliert? Eins genommen, zwei verloren. So ein Pech im Leben. Er geht natürlich ans Feuer. Zu seinen Wölfen. Zu seiner anderen Familie. Und heult. Heult, bis er umfällt. Wir sehen uns also an der Theke vom Wolfsfeuer wieder. Kann anscheinend auch nicht schlafen. Hat wohl auch Schuldgefühle. Oder einfach nur Angst. Was hast du erwartet, kleine deutsche Sau? Mein Freund hat kein Gesicht mehr. Mein Freund kann nicht mehr lächeln. Mein Freund kann nicht mehr lachen. Mein Freund kann mich nicht mehr küssen weil du ihm die Lippen, die Zähne, den Kiefer zersprengt hast. Wie kannst du überhaupt noch atmen? Wie kann dein Körper überhaupt noch irgendetwas für dich tun? Wegen dir gibt es mich wieder allein. Und ich möchte nicht mehr alleine sein. Er kommt rein, sieht mich kurz an, verquollene Augen. Ist noch hässlicher als zuvor. Traurigkeit macht dich hässlich, kleiner Menschendreck. Aber er erkennt mich nicht. Frech. Der Thekentyp gibt ihm eine Flasche Korn und ein Bier vom Fass. Mein Feind setzt sich genau neben mich. Er starrt auf seine stinkenden Getränke. Du bist so ein hässlicher Mensch. Der Geruch peitscht mir Tränen über meinen verbissenen Starrblick. Thekentyp geht, Fass auswechseln oder wichsen, jedenfalls ist er weg. Wir beide nun alleine nebeneinander. Stille. Gott hält die Luft an. Bitte, Herr, schau nur zu. Schau, was du angerichtet hast, Vater. Ich frage ihn, ob sein Sohn eine Schwuchtel ist. Er reagiert nicht, hört auch nichts mehr. Ich beginne, ihn zu beschimpfen. Ich schreie ihn an. Ich möchte so laut sein, dass eine Ader in seinem Kopf platzt. Mieses Nazi-Arschloch. Ich bin schon wieder in Tränen aufgelöst. Jetzt sind wir beide gleich hässlich. Seine Augen lösen sich vom Trauertraum. Er spricht nichts, doch starrt mich an. Guten Morgen, Deutschland. Ergibt das Bild einen Sinn? Nein, für mich auch nicht. Und das werden wir ab sofort beide aushalten. Nicht mehr ich allein. Der Thekentyp vom Wolfsfeuer ist nicht zu sehen. Dieser Moment gehört nur uns, mein Schatz. Der Mörder meines Freundes gibt einen stöhnenden Ton von sich und versucht mit einem Mal seinen wuchtigen Körper auf mich zu schmeißen. Goodbye, my love. Ich nutze seinen Schwung, packe sein Gesicht mit beiden Händen und schlage es gegen das Bierglas auf der Theke. Dann schmeiße ich die Flasche Korn auf seinen am Boden kriechenden Hinterkopf. Goodbye, my love. Dann ist es still im Wolfsfeuer. Goodbye, my love. Der Thekentyp kommt. Goodbye, my love. Unterm Strich muss ich jetzt wieder was zurückzahlen. Das ist mir schon klar. Das war ein Gesicht und zwei Geliebte. Bei mir ist's ja nur ein Gesicht und ein Geliebter. Also wieder zum Fluss. Die Waffen ruhen lassen. Das Feuer. Die Wölfe. Jeder wieder für sich allein. Alles. So wie es ist. Einfach in Ruhe lassen. Vielleicht ist er aufgewacht. Oder gestern schon. Oder morgen. Was wird das für ein Leben ohne Gesicht? Jetzt tut's mir leid, dass wir uns vielleicht nie mehr wiedersehen werden. Aber ich möchte nicht mehr zurück. Das war für die Menschheit. Ich stehe am Wasserrand und die Sirenen der Straße singen für mich. Goodbye, my love.
Ist gar nicht so einfach, jetzt einen Übergang zum Nachgespräch zu finden, glaube ich, aber wir machen das jetzt einfach.
We try.
Es hört sich, ihr habt ja gehört, es hört sich an wie eine Rachegeschichte. Waren das jetzt persönliche Motivationen, die du so in den Text, also war jetzt Rache der Grundgedanke für dich?
Also es ist insofern eine Rachegeschichte natürlich, dadurch, dass dieser Ich-Erzähler, genau, sich, glaube ich, ja definitiv dazu entschieden hat, also jetzt nicht aus dem Affekt handelt oder so, sondern das ja irgendwo geplant hat und deswegen sich auch nochmal wie verabschiedet von seiner alten Welt oder von seiner Familie und so weiter. Ein Versuch, damit zurechtzukommen und ein Versuch, irgendwie sein Leben, naja, inwiefern das gehen soll, wieder in den Griff zu kriegen oder irgendwie weiterzumachen und es aber dann einen inneren Entschluss gibt von nein, es soll jetzt einen Punkt geben, in dem man wie der Welt zeigt, dass man so nicht mit sich umgehen lässt. Die Art und Weise ist natürlich dahingehend jetzt nichts, was irgendwie beschreibt, Rache als Wiedergutmachung funktioniert in irgendeiner Art, weil am Schluss sind ja beide also auch total verloren in ihrer Art von Gewaltauslebung. So. Also es ist ja jetzt irgendwie kein Ende, wo man spürt, ah, da atmet er jetzt auf, weil jetzt ist eigentlich, jetzt ist alles wieder gut oder so, sondern ich glaube, genau, da wird irgendwie katharsisch einfach etwas wie zurückgegeben, so an Hass, was diese Person einfach des Öfteren schon erlebt hat. Zum Beispiel solche Aussagen wie, im Radio kommt mal wieder, dass irgendwie ein homosexuelles Pärchen belästigt oder zusammengeschlagen wurde oder ja, all diese Dinge, die wir auch heutzutage ja auch immer wieder hören, also sei es von Seiten der katholischen Kirche oder also dass für uns gebetet wird oder ja, in Form von den Zeugen Jehovas, die irgendwelche Kinderbücher verbreiten, wo es heißt, Homosexuelle wurden allesamt als Kinder vergewaltigt und deswegen kamen sie auf den falschen Weg und sowieso kommen sie in die Hölle. Und das sind ja alles so wahnsinnig starke Aggressionen und Gewaltausübungen durch Wort, die sich, glaube ich, also die ich mir persönlich, aber eben auch dieser Ich-Erzähler, nahezu jeden Tag anhören muss. Und ich glaube, bei dem ist es aber so, dass es irgendwie, ja, dass so ein, ja, wie so eine Ader im Kopf platzt, die sagt, ich gebe jetzt diese ganze Wut wieder zurück durch eine Handlung.
Kam die Motivation, den Text zu schreiben, für dich aus so einer Art Verzweiflung gegenüber dem vorherrschenden Zustand oder der Wut, die in einem herrscht, wenn man dauerhaft diese Repressionen dulden muss?
Also in dem Moment, glaube ich, war es etwas, das ist mir halt, wie gesagt, wie ich ja schon vorhin meinte, vermehrt aufgefallen ist, dass das so im Radio läuft und es ist so wie, es gibt gerade so viele Probleme auf der Welt. Damals gab es noch kein Corona, aber allein so, was Klimakatastrophen angeht oder alles Mögliche. Und da ist Homophobie etwas, was halt immer mal wieder so auftaucht, aber irgendwie, was sich auch schon, also lustiger oder, ja, was heißt lustig, absurderweise auch in meinem Kopf schon so normalisiert hat. Also, dass das irgendwas ist, was halt so, ja, manchmal ein bisschen nervt oder wehtut, aber irgendwie, es fällt gar nicht mehr auf, dass wir echt ein Problem haben mit Gewalt gegen Homosexuellen oder auch generell unserer ganzen Auffassung gesellschaftlich, beispielsweise der Grundschullehrer, der sich nicht outen darf, weil ansonsten will er ja unsere Kinder schwul machen. Und so, diese ganzen absurden Gemeinheiten, die wir uns irgendwie, also was heißt Gemeinheiten, diese Gewalttaten eigentlich, die man sich anhören muss.
Ja, diese salonfähig gemachte Homophobie, die halt im Alltag bei uns vorherrscht. Ne? Und dann auf der anderen Seite komplett, also in dieselbe Richtung, aber halt nochmal krass ausgelebter, haben wir in Russland offenes Verprügeln von Homosexuellen auf der Straße geduldet und gefördert durch.
Voll. Ja, und irgendwie, ich weiß die Zahl gerade nicht aus, und ich glaube 15 Länder, wo Homosexuelle gesteinigt, gefoltert, eingesperrt, getötet werden dürfen. Und ich glaube schon, dass das Schreiben aus so einer Verzweiflung herauskam, dass man das jetzt wie sofort unterbinden möchte, im Sinne von abbrechen. So, und genau, ich habe jetzt allerdings, genau, also ich habe die Figur dahingehend einfach sehr gewalttätig oder sehr gewaltbereit gemacht, weil ich mir einfach genau das Szenario erdacht habe, eben inspiriert von diesem Radiobericht, den es ja wirklich gab. Wie ist das für den anderen, wenn sein Freund kaputtgeschlagen wurde, so, was ich, also auf jeden Fall bei heterosexuellen Paaren aufgrund der Sexualität nie höre, so, und das sind so Dinge, die hört man im Radio und dann danach kommt Werbung für Milchschnitte oder irgendwelche Lieder und dann geht das Leben so weiter und bei dieser Person hört das Leben halt auf und ganz gewollt wird entschieden, es wird jetzt, ich gebe diese Gewalt jetzt wieder zurück. Ich sorge jetzt dafür, dass es auch bei dir nicht mehr normal weitergehen kann. Es kann jetzt für die ganze Welt nicht mehr normal weitergehen. Das war der letzte Fall. So, jedenfalls in der Fantasie dieser Figur.
Gelingt es unserem Ich-Erzähler denn durch das, was er tut, das Leid, was er erfahren hat, wirklich zurückzugeben?
Ich glaube, dass es irgendwie dadurch irgendwie für mich sehr ersichtlich wird im Nachhinein, dass halt zum Beispiel hinter diesem Hass dieses Deutschen, sage ich mal, dass da einfach eine Angst oder einfach eine Nicht-Akzeptanz oder ein Nicht-Respektieren von anderen Lebensformen vorherrscht und aufgrund dieser Angst oder dieser Panik, woher auch immer sie kommt, sozusagen Hass die Sprache ist, das verändern zu wollen oder sich zu ermächtigen, dass man das ändern darf oder bestrafen darf. Und bei unserem Ich-Erzähler in dem Fall ist ja sozusagen eigentlich diese Art von Traurigkeit und Verletzung, die er gespürt hat, das ist ja letztlich das, was er dann durch seinen Hass oder durch die Gewalt äußern und loswerden versucht und letztlich, glaube ich, aber an diesem Fluss merkt, nichts davon ist weniger geworden. Eigentlich wurde es nur viel, viel mehr.
Danke dir, Daniel, für dieses Gespräch. Damit beenden wir unsere erste Folge Staub und Leere. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns ganz viel Anregungen und Kurzgeschichten schickt, oder?
Ja, gerne schickt uns alles, was ihr vertont, gerne hören und mit uns allen teilen wollt, einfach schicken an staubundleere@gmail.com. Wir freuen uns auf eure Geschichten und wünschen euch noch einen schönen Tag.